Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Eigentlich ist der Mann künstlerisch extrem breit aufgestellt. Jens Wawrzejczyk ist Schauspieler und Regisseur. Er arbeitet als Synchronsprecher, er macht Hörspiele und er macht Hörbücher. Und er sitzt jetzt zu Hause und wartet. Und nicht nur deshalb war er froh, dass er per Schalte mit Nicole Köster für SWR 1 Leute verabredet war.
Naja, also bei mir sind sehr viele Vorstellungen ausgefallen. Ich toure ja mit einem Hitchcock-Programm, wenn man so will. Ich habe einen Abend, der heißt Hitch und ich, und mit dem toure ich quer durch Deutschland. Das wurde natürlich alles abgesagt. Ich hoffe mehr oder weniger, dass ich alle Vorstellungen auch nachholen kann. Und außerdem war ich mit der Drei-Fragezeichen-Live-Tour auch unterwegs in diesen Riesenhallen. Und das wurde jetzt auch alles logischerweise verschoben. Aber ich gehöre trotzdem noch zu den Privilegierten, weil ich viele Projekte, die ich angeschoben habe, jetzt ein bisschen Homeoffice-mäßig weiterhin vorbereiten kann. Ich kann auch noch ins Studio gehen, ins Hörbuchstudio, wo ich ja mehr oder weniger isoliert sitze. Und insofern trifft mich diese Corona-Krise nicht so hart wie viele Kollegen.
Ja, gerade die Kultur ist natürlich auch sehr betroffen. Sie haben auch sogar ein Album aufgenommen, was jetzt Anfang Mai erscheinen wird. Auch da werden wir noch reinhören. Und Sie sind von Beginn an Teil der erfolgreichsten Hörspielproduktion der Welt, der drei Fragezeichen, Peter Shaw. So viele sind Fan davon und Sie können das als einer der wenigen beurteilen. Wie ist es, wenn man seit 40 Jahren Teenager ist?
Na, über das Alter denke ich überhaupt nicht nach. Wenn ich in diese Zange genommen werde, wie alt sind denn die drei Fragezeichen eigentlich, dann versuche ich das komplett zu ignorieren. Weil ich glaube, wir sind einfach Kult geworden und wir sind dieses Kulttrio, das irgendwie in einer Zeitglocke festhängt und ich glaube, es ist inzwischen egal, ob wir 60 auf die 60 zugehen oder ob wir 20 sind, weil die Dynamik zwischen uns dreien immer noch funktioniert. Und ich denke nicht so sehr darüber nach. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir ins Studio gehen und eine neue Drei-Fragezeichen-Folge aufnehmen, dass wir dann wahrscheinlich innerlich uns verjüngen und deswegen auch immer noch funktioniert dieser ganze Kosmos. Das Team hat sich ja einfach überhaupt nicht verändert.
Und dieses innerlich Verjüngen, was Sie da gerade ansprechen, das bezieht sich ja auch auf die Stimme. Sie müssen ja auch bei der Herangehensweise sicherlich auch auf die Stimme achten. Inwiefern schaffen Sie das dann so zu klingen, wie Peter auch damals klingt? Denn es ist sehr nah dran.
Ja, nicht wirklich, wenn man die ersten Folgen hört. Dann hört man schon den Unterschied. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um die Stimme. Also über die Stimmhöhe oder den Stimmklang denke ich nicht so sehr nach. Es ist eher so die Frage, mit welcher Leidenschaft man in die Situation einsteigt. Und das sind halt Situationen, die man als Jugendlicher erlebt hat. Und das muss jung bleiben. Und man kann da nicht mit der Abgeklärtheit der Jahrzehnte, die man inzwischen auf dem Buckel hat, diese Dialoge sprechen. Das würde nicht funktionieren. Aber es gibt auch in den Hörspielen inzwischen einen Subtext. Also es wird durchaus auch gespielt mit unserem Alter und auch dieser Masse an Folgen, die inzwischen veröffentlicht wurden. Darauf wird dann Bezug genommen und es wird ein bisschen selbstironisch sich auch teilweise auf den Arm genommen.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Jens Wawrzejczyk. Der ist seit mehr als 40 Jahren der zweite Detektiv der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen und damit fast so etwas wie Kult.
Naja, ich werde häufig erkannt an meiner Stimme, vor allen Dingen an meinem Lachen. Da werde ich schon ab und zu angesprochen, nicht ab und zu, wirklich relativ häufig. Darf ich Sie was fragen? Entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht Peter Shaw von den drei Fragezeichen? Der Kult ist mir manchmal ein bisschen suspekt, weil ich finde, alles, was zu einer Religion wird, sage ich mal, das ist gefährlich oder nicht so angenehm. Und es hat mich eine Zeit lang ein bisschen irritiert und auch geärgert, dass ich aus der Drei-Fragezeichen-Schublade schwer rauskam. Das hat sich aber Gott sei Dank verändert oder es verändert sich nach wie vor, weil ich so endlos viele andere Projekte im Feuer habe und die sehr, sehr, sehr vehement verfolge und für die auch wirklich brenne. Und ich glaube, da kann selbst der hartgesottenste Drei-Fragezeichen-Fan dann irgendwann nicht dran vorbeisehen.
Ja, Sie haben sich selbst mal als rastlos beschrieben und Sie selbst sind ja auch Fan. Also wir haben schon von Ihrer Leidenschaft zu Doris Day gehört, zu Alfred Hitchcock. Wie weit sind Sie selbst als Fan denn schon gegangen?
Ja, ich habe als Kind zum Beispiel Shirley MacLaine, ich habe von dem Film erzählt, aus dem diese Leinwand stammt. Ich habe von dem ersten Geld, was ich mir zusammengespart habe. Ich habe ja als Kind angefangen beim Norddeutschen Rundfunk und irgendwann hatte ich 80 Mark zusammen, beziehungsweise 160 Mark. Und von diesen 160 Mark habe ich 2 Karten gekauft in einem Shirley MacLaine Konzert. Das war 1976, das war noch vor den 3 Fragezeichen. Und habe meine Mutter eingeladen und wir sind in dieses Konzert gegangen und ich werde das nie vergessen. Diese Show war unglaublich. Die Frau war wirklich auf der Höhe ihres Könnens. Und ich habe am Ende der Show, ich habe einen Brief geschrieben mit dem Langenscheid englischen Wörterbuch neben mir zu Hause und habe also versucht, ihr irgendwie meine Liebe auszudrücken und habe diesen Brief ja am Ende der Show überreicht, zusammen mit einer kleinen Stoffmaus. Und jetzt halten Sie sich fest. Am nächsten Tag um 8 klingelte es an der Tür und ein Bote brachte einen Brief von Shirley MacLaine, den ich natürlich noch in Ehren halte, mit dem Shirley MacLaine Briefpapier, wo sie sich bedankte und schrieb: Jens, your mouse, also die kleine Stoffmaus, will be with me forever. Ach, and you're such a darling to think of me. Ja, und heute denke ich, wie großartig. Diese Frau hatte sicher nach diesem Hamburg-Auftritt etwas anderes zu tun, als sich im Atlantik-Hotel hinzusetzen und einen Brief zu beantworten in eine Stadt, in die sie vielleicht nie wiederkommt. Aber sie hat das gemacht und ich habe häufig das erlebt, dass die wirklich großen Stars, ich habe auch mal Audrey Hepburn kennengelernt, die hatten alle dieses Niveau. Und das, was sie als Schauspieler ausstrahlen, ist auch auf einer Echtheit. Das basiert auf einer Echtheit. Also die lügen uns nicht an. Und das ist etwas, was ich liebe.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Für die baden-württembergische Landesregierung ist Stefan Brockmann das, was Christian Drosten für die Bundesregierung ist, also einer der wichtigsten virologischen Ratgeber in diesen dramatischen Zeiten. Stefan Brockmann ist Medizinaldirektor beim baden-württembergischen Landesgesundheitsamt und hat uns am Mittwoch erklärt, was wir jetzt Mitte April über das Coronavirus gesichert wissen.
Wir haben jetzt schon gelernt in den letzten Wochen, dass es noch ansteckender ist, wie zunächst angenommen, deutlich ansteckender als zum Beispiel Influenza-Viren. Das haben wir gesehen, ne? Oder sehen. Wir sehen auch, das ist das Schöne, dass es durch Schutzmaßnahmen ja ganz gut in den Griff zu kriegen ist. Also Tröpfcheninfektion, die alles entscheidende Route der Übertragung.
Das steht fest. Also an Husten, an Niesen ist deutlich häufiger und deutlich gefährlicher, als irgendwie 2,5 Viren an eine Türklinke abzugreifen.
Ja, die Übertragung durch unbelebte Flächen, ne, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Also man kann natürlich dann Viren nachweisen auf unbelebten Flächen, auf glatten Oberflächen dann besser wie auf nicht glatten. Und deswegen besteht natürlich die Chance einer Übertragung. Das ist aber eher eine theoretische Geschichte, das Anhusten und Anniesen und noch die eigenen Hände. Das sind die Übertragungswege, die relevant sind.
Was entscheidet darüber, wie die Krankheit verläuft, wenn man sie denn bekommt? Ist es auch die Virendosis? Also eine heftige Virendosis würde ja auch erklären, warum gesunde Ärzte, Schwestern in chinesischen und italienischen Krankenhäusern gestorben sind.
Ja, die Viruslast oder Dosis spielt natürlich eine große Rolle, wobei das extrem schwierig sozusagen wissenschaftlich aufzuarbeiten ist. Das ist ja im Laborversuch natürlich oder im Tierversuch schon, aber im Menschenversuch kann man das ja
nicht machen. Das kann man nicht messen.
Ja, das kann man natürlich so nicht machen, aber wir sehen natürlich, dass die Menschen, die den engen Kontakt haben, also zum Beispiel im pflegerischen Bereich, im medizinischen Bereich, dass die dann eben ja höhere Erkrankungschancen haben. Insofern ist das eigentlich schon klar.
Was ist mit dem Infektionspfad? Macht es für die Entwicklung der Krankheit einen Unterschied, ob das Virus durch den Mund, durch die Nase oder durch die Augen in meinen Körper kommt?
Naja, wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, aber das ist eben gekoppelt mit der Viruslast wieder. Ne? Denn wenn man eben angenossen wird, ne, oder angehustet wird, bekommt man das eben dann in die Atemluft. Und dann dürfte es egal sein, ob es jetzt über die Nase oder über den Mund reingeht. Aber es ist dann wiederum eine Frage der Dosis und nicht so sehr des Eintrittspfades.
Ist dieses Virus immer gleich stark in seiner Wirkung oder gibt es da auch stärkere oder schwächere Viren?
Also es gibt ja verschiedene Virusstämme, das haben genetische Untersuchungen jetzt schon gezeigt. Es ist nicht so ganz klar, welche Viren jetzt sozusagen oder welche dieser Subtypen denn jetzt mit welchen Krankheitslasten einhergehen. Also wir würden, glaube ich, erstmal, obwohl ich dafür jetzt kein Spezialist bin, sagen, dass das nicht entscheidend ist.
Mr. Corona, so nennt man in Baden-Württemberg den Arzt Stefan Brockmann, der als Medizinaldirektor das Referat Gesundheitsschutz und Epidemiologie beim Landesgesundheitsamt leitet. Brockmann hat seit ein paar Wochen, wie viele andere Wissenschaftler und Virologen auch, sehr viel mit der Politik zu tun, hat damit die große mediale Bühne betreten und auch einen Crashkurs in Sachen Politik und Politikvermittlung hinter sich gebracht.
Dass wir tatsächlich geschätzt werden als Berater, das merkt man, glaube ich, ne? Also dass man gehört wird und dass sie doch entgegen der landläufigen Meinung, die man so hat, tatsächlich zuhören können und sich eben genau informieren und eben auch nachfragen, wie das denn ist. Und das habe ich nicht verstanden. Und das fand ich oder finde ich eigentlich wirklich gut.
Haben Sie das Gefühl, die tun sich mit ihren Entscheidungen durchaus schwer?
Ja. Nein, ich glaube nicht. Also das ist, glaube ich, ein politisches Geschäft, dass man die Entscheidung trifft und die Entscheidungen werden auch selbst gefällt. Nee, die tun sich nicht schwer, sondern ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es eine Hilfe ist.
Deutschland ist Testweltmeister. Ich habe mir nochmal aktuell die Zahl angeguckt. Pro Woche werden 350.000 Menschen in Deutschland getestet. Wenn man das allerdings hochrechnet, dann braucht es mehr als 4 Jahre, bis jeder Deutsche getestet ist. Ziemlich lang.
Ja, wir wollen nicht alle Deutschen testen, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen die testen, die ja krank sind, ne, entsprechende Symptome haben oder diejenigen, die engen Kontakt hatten, vielleicht noch in Ausnahmesituationen oder im Rahmen von Häufung, Personengruppen.
Wie viele von diesen 80 Millionen werden dann plus minus getestet werden oder sollen getestet werden?
Das weiß ich nicht, also das kann ich so nicht sagen. Wichtiger wird eher sein, für die nähere Zukunft, wie können wir die Tests, die da sind, wie Antikörpertests zum Beispiel einsetzen, um mehr zu erfahren, um zu sehen, ob Personal zum Beispiel im Pflege- oder im Krankenhausbereich schon immun ist und wie groß die Durchseuchung in der Bevölkerung tatsächlich ist.
Wann kriegen wir denn endlich einen wirklich zuverlässigen Antikörpertest?
Das weiß ich nicht, wenn wir welche bekommen. Es gibt inzwischen einige Tests auf dem Markt. Mhm. Es gibt ja auch Studien, die schon durchgeführt worden sind. Heinsberg und es laufen große Studien, die von Bundesseite geplant ist mit Blutspendern und Ähnlichem. Und dann wird man die Tests, die da sind, erstmal überprüfen können auf ihre Güte. Und zum einen finden Neu- oder Weiterentwicklungen statt, sodass wir wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen schon nochmal einen Sprung machen werden.
Was ist mit den Medikamenten? Also es werden ja Medikamente, die schon auf dem Markt sind, gegen andere Krankheiten ausprobiert. Welche Erfahrungen hat man da bisher gemacht?
Ja, es gibt ja durchaus positive Ansätze, dass Medikamente, die für andere Dinge zugelassen sind, wirksam sein könnten. Es laufen klinische Studien dazu. Aus dem Ausland hat man auch entsprechend positive Informationen, sodass man hoffen kann, dass im Laufe des Sommers schon das eine oder andere Medikament auf den Markt kommt, das dann sozusagen schwere Krankheitsverläufe mildern kann.
Und dann ganz zum Schluss die Mutter aller Fragen. Wann kommt die Impfung? Und die Lösung nicht aller, aber doch vieler Probleme.
Schön wäre es, wir wüssten es genau. Es gibt jetzt zahlreiche Bestrebungen, Impfstoffe zu entwickeln. Die Impfstoffentwicklung selbst ist ja, glaube ich, auch ganz gut fortgeschritten, deutscher und ausländischer Forscher. Die Frage wird dann nochmal sein, wie sicher ist der Impfstoff und wie wirksam. Das heißt, man muss es zunächst im Tierversuch und dann sozusagen nochmal mit Freiwilligen testen. Und das wird dauern bis nächstes Jahr nach meiner Einschätzung.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Mit Nicole Köster und mit dem österreichischen Soziologen und Migrationsforscher Gerald Knaus. Knaus hat viele Jahre für die UN und für verschiedene NGOs gearbeitet und er war maßgeblich an jenem Abkommen beteiligt, das die Türkei und die Europäische Union vor 4 Jahren geschlossen haben. Jetzt ist Gerald Knaus von einer Reise nach Lesbos zurückgekommen und nennt die Zustände im dortigen Flüchtlingslager eine Schande für Europa.
Wir haben sehr, sehr viele Menschen überall in der Welt, die heute unter diesem Virus leiden. Wir haben auch in der Europäischen Union Roma-Siedlungen in Bulgarien, wo die Menschen schrecklich unter schrecklichen Zuständen leben. Aber was wir auf Lesbos haben, ist eine Situation, bei der wir wissen, was wir tun könnten. Bei der Länder wie Griechenland natürlich, aber auch Deutschland sofort eingreifen könnten und die uns alle betrifft. Und so gesehen ist das Problem, dass wir hier durch fehlendes strategisches Denken, eine nicht durchdachte Politik in der Ägäis, auf ein zynisches Konzept setzen, nämlich weiteren Zustrom von Menschen durch unmenschliche Bedingungen abzuschrecken. Und das ist Europas nicht würdig und das geht auf Kosten dieser Menschen.
Sie entwerfen ja Migrationskonzepte. Sind Sie aktuell im Gespräch mit Regierungen, wie das Vorgehen jetzt weiter aussehen kann?
Also ich spreche die ganze Zeit mit Vertretern verschiedener Regierungen, auch internationaler Organisationen, die vor Ort sind. Menschen, die für die griechische Regierung arbeiten, Ministern, auch Menschen in der Türkei, in der EU, natürlich auch in Deutschland. Und was ich merke, ist, dass es immer noch genügend Menschen gibt, Politiker auch, Verantwortliche, die Lösungen suchen. Aber es ist ein Teufelskreis. Also die kurz zusammengefasst, die Griechen haben Angst, offensichtlich, dass in naher Zukunft eine größere Zahl von Menschen wieder aus der Türkei kommen könnte. Die Türken haben das Gefühl, dass sie von der Europäischen Union mit einer großen Zahl von Flüchtlingen, auch angesichts eines zusammenbrechenden Gesundheitssystems, alleingelassen werden. Und in der EU gibt es sehr viele, die einfach nur hoffen, dass möglichst wenige Leute aus Griechenland weiterziehen. Und aus dem eine gemeinsame Politik zu finden, die für Zielländer wie Deutschland, für Griechenland und für die Türkei, die alle zusammenarbeiten müssten, funktioniert, das bedarf politischer Führung. Und die sehe ich derzeit leider noch nicht.
Es gab ja auch einen Vorschlag, die Idee, dem UN-Flüchtlingswerk die Aufgabe zu geben, das Lager neu zu strukturieren. Das war ein Vorschlag von Entwicklungsminister Gerd Müller. Was halten Sie von so einer Idee?
Naja, man braucht natürlich ein vollkommen neues Lager mit menschenwürdigen Bedingungen, aber man kann nicht 20.000 Menschen in einem Lager auf Moria unterbringen. Da sie nicht in die Türkei zurückgebracht werden, muss die Antwort sein, sie möglichst schnell auf das Festland zu bringen. Da gibt es Platz. Griechenland ist ein Tourismusland. Es gibt über 800.000 Hotelbetten, die derzeit leer stehen, der Großteil. Wenn hier die Europäische Union das Geld, was sie hat, auf den Tisch legt, wenn internationale Organisationen den Auftrag bekommen, Hotels zu finden, wenn Deutschland sagt, wir wären auch bereit, eine beschränkte Zahl von Menschen, die jetzt auf dem Festland sind, zu übernehmen, dann ließen sich diese 35.000 Menschen, die man sofort evakuieren müsste von den Inseln, ließen sich evakuieren. Das ist eine Frage des Willens. Das ginge.
12 unbegleitete Kinder und Jugendliche sind aus einem griechischen Flüchtlingslager nach Luxemburg gebracht worden. 47 sind inzwischen in Deutschland. Eine humanitäre Aktion auf der einen Seite, auf der anderen ein Tropfen auf den heißen Stein. Der österreichische Migrationsforscher und Flüchtlingsexperte Gerald Knaus hat das am Donnerstag im Leute-Gespräch mit Nicole Köster entsprechend eingeordnet.
Das ist eine sehr berührende Geschichte, die gleichzeitig die Probleme zeigt. Es ist natürlich gut, wenn wir Kinder aufnehmen und jedes einzelne Menschenleben zählt. Aber es ist klar, dass das keine Strategie sein kann. Vor allem, weil es immer sehr, sehr schwierig und aufwendig ist, Kinder zu bewegen. Ich habe mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen, die auch zum Teil mit diesen jungen, unbegleiteten Minderjährigen im Kontakt sind. Und für die ist es nicht einfach, jetzt gesagt zu bekommen, ihr müsst jetzt in irgendein Land, Luxemburg, von dem sie noch nie gehört haben. Da muss man erst erklären, man muss überprüfen, dass sie keine anderen Kontakte und Familie haben. Man muss sie überzeugen, man muss sie betreuen. Das sind ja doch Kinder. Und das ist ein Aufwand, das geht nicht schnell. Und Luxemburg hat sich jetzt viele Wochen bemüht, damit am Ende 12 Kinder diese Woche nach Luxemburg kommen. Also wenn man wirklich schnell helfen will, wenn man jetzt die Katastrophe auf den Lagern für Zehntausende, darunter 14.000 Kinder, lösen will, dann wird das nicht über die, auch wie immer wünschenswert sie ist, aber um die Umsiedlung von kleinen Mengen von unbegleiteten Minderjährigen gelingen.
10 EU-Staaten hatten sich ja auf die Zahl von 1600 Kindern geeinigt. Warum ist das Ganze jetzt so ins Schleppen geraten?
Naja, das hätte in jedem Fall auch unter normalen Bedingungen lange gedauert. So etwas geht nicht schnell, weil es eben schwierig ist, Kinder umzusiedeln. Jetzt sind sehr viele EU-Staaten noch weniger bereit, etwas zu tun. Und so ist es gut, dass Deutschland vorangeht, ein Zeichen setzt. Aber die wirkliche Priorität müsste sein, alle unbegleiteten Minderjährigen von den Inseln jetzt aufs Festland zu bringen. Ja, eigentlich alle Kinder, alle Familien, alle Menschen, die dort nicht menschenwürdig und sicher sind, aufs Festland zu bringen. Und dann könnte man in aller Ruhe, in einem geregelten Verfahren, und je mehr Staaten sich beteiligen, umso besser, die, die am meisten schutzbedürftig sind, zu uns holen. Das wird aber in jedem Fall eine Weile dauern. Und das ist keine Alternative, jetzt eine Lösung zu finden für die Inseln.
Es gibt ja jetzt schon Widersprüche seitens des Bundesinnenministeriums und Ärzte ohne Grenzen. Denn der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen sagt, er weiß gar nicht, wie diese Zahl 50 zustande kommt. Denn sie hätten schon lange darauf hingewiesen und wiederholt Listen mit zuletzt 178 akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen geschickt an die Regierungen. Also wie findet dort die Kommunikation statt? Haben Sie einen Einblick da rein?
Ja, also da sind, ich habe gerade heute Morgen wieder mit jemandem gesprochen, da sind natürlich einige Institutionen beteiligt. Die Griechen sind beteiligt, UNHCR, auch IOM. Ich halte es nicht für sinnvoll, da jetzt von außen Vorwürfe zu machen. Es ist kompliziert, es ist nicht leicht, Kinder zu bewegen. Wie gesagt, wo Luxemburg hat sich wirklich bemüht. Die wollten, und das dauert jetzt schon auch 5 Wochen oder länger. Die Antwort, die ich aus dem Bundestag gehört habe, die auch den Abgeordneten hier mitgeteilt wurde, warum es jetzt nur 50 sind, ist, dass nur 50 bereit waren. Es reicht ja nicht, eine Liste mit Namen zu haben. Man muss ja diese Kinder auch überzeugen. Man kann sie ja nicht wie ein Paket einfach ins Flugzeug setzen und in ein anderes Land verschleppen. Das ist nicht so leicht. Was man wirklich machen müsste, ist als erster Schritt, alle Kinder unter menschenwürdige Unterkünfte zu bringen. Dann wäre es nicht so schlimm, wenn es dann einige Wochen oder sogar Monate dauert, solange der Wille da ist, am Ende zu helfen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Sie ist die wandelbarste und spielstärkste deutsche Synchronsprecherin. Das genau ist der Grund, weshalb Christine Marquiton 2019 den Deutschen Schauspielpreis bekommen hat und den sie stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen entgegengenommen hat. Christine Marquiton ist Schauspielerin, Synchronsprecherin, Opernsängerin. Sie war am Freitag bei uns und fasste ihre aktuellen beruflichen Aktivitäten in diesem einen Wort zusammen.
Stillstand. Einige wenige Studios haben noch gearbeitet. Aha. Da hatte ich zu der Zeit gerade keine Produktion und jetzt habe ich vor 2 Tagen meinen ersten Termin gehabt. Aha. Mit einer laufenden Serie, die in die Mischung geht und deshalb synchronisiert werden musste.
Dreharbeiten für Film- und Fernsehproduktion gibt es aktuell auch keine?
Ist alles eingestellt, ja. Ist alles eingestellt.
Theater sind zu?
Theater sind zu. Alle Veranstaltungen, alle öffentlichen Plätze, alles ist geschlossen, wie wir alle wissen. Und ja, ich sage da nichts Neues. Wir leiden alle drunter. Ja. Die Künstler selbst und auch das Publikum, die Museen. Sind zu.
Bei Ihnen kommt noch was anderes dazu. Auf der einen Seite positiv, Sie sind ja extrem vielseitig. Sie sind ausgebildete Opernsängerin, Sie machen Edith Piaf, Gesangsabende, Sie haben den Job als Synchronsprecherin, also arbeiten mehrgleisig. Auf der anderen Seite, wenn da auch das Mehrgleisige komplett wegfällt, ist es problematisch.
Das ist nie problematisch. Ich kenne Langeweile nicht. Also ich arbeite immer kreativ. Ich bereite gerade ein neues Chansonkonzert vor, schon für das nächste Jahr. Da habe ich schon Verträge für Februar, März, April 2021. Da sitze ich im Moment dran und ich schreibe viele Texte. Ich schreibe Synchrondrehbücher und ich arbeite ständig kreativ. Also diese Zeit der Stille hat mir sogar sehr gut getan. Man kommt so zu sich. Mhm. Es ist eine Entschleunigung. Ich habe es als sehr konstruktiv empfunden.
Darf ich Sie fragen, wie Sie finanziell über die Runden kommen, wenn Sie so gar keine Einnahmen haben?
Man muss aufpassen. Das müssen wir im Moment alle. Also ich werde jetzt nicht dann gleich losrennen und mir ein paar Klamotten kaufen. Aber ich habe zum Glück doch auch so viel gearbeitet und hatte noch sehr viele Außenstände. Mhm. Die dann auch bezahlt wurden und habe auch einiges gespart, sodass ich gut leben kann und das ist im Moment nicht das Problem, Gott sei Dank, bei mir gewesen.
Kennen Sie,
aufpassen muss ich auch.
Kennen Sie Kolleginnen oder Kollegen, welche, mit denen Sie auch jetzt Kontakt gehabt haben, denen es finanziell richtig schlecht geht?
Ja.
Ja?
Ja. Und ich habe auch geholfen, wo ich es konnte. Ich habe auch einer sehr lieben Freundin geholfen, die auf Kreta lebt, eine ehemalige Schauspielerin und Sängerin, die dort lebt seit über 20 Jahren und der es so furchtbar schlecht geht. Die hatte wirklich nur noch Trockenbrot zu Hause und man kann sich gar nicht vorstellen, welche Schicksale im Moment um uns herum stattfinden.
Gibt es denn staatliche Hilfen auch für Leute aus Ihrer Branche?
Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja diese Künstlerhilfe und Beiträge, die gezahlt werden, auch aus diesem Staatsfonds, die viele beantragt haben. Viele wurden abgelehnt. Ich weiß, dass beispielsweise in Köln viele Kollegen haben mir geschrieben, dass sie das nicht bekommen haben. Viele Kollegen in Berlin haben es bekommen. Ich finde das so ungerecht, dass es nicht eine Einheit ist, was diese Auszahlungen betrifft, sondern dass es einfach von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird und auch unterschiedliche Summen ausgezahlt werden. Das finde ich ganz schwierig.
Schauspielunterricht in Hamburg und London, Gesangsausbildung in München, dann 25 Jahre Theaterengagements, Liederabende mit Edith Piaf-Chansons, Stimmen, Imitationen von Angela Merkel bis Nena. Das alles könnte auf der Visitenkarte von Christine Marquiton stehen, die in dieser Woche in Leute zu Gast war. Und natürlich der Zusatz: deutsche Stimme von Selma Hayek, Monica Bellucci und Juliette Binoche.
Wir steigen ja mit voller Kraft in die Rollen ein, nehmen die Haltung der Schauspieler, die wir zu synchronisieren haben, ein. Wir müssen an so viele Faktoren denken in der Synchronarbeit.
Zum Beispiel, was sind die wichtigsten Faktoren?
Die Nähe zum Original darf nie verloren gehen, ist der wichtigste Punkt.
Aha.
Dann der Tonfall, das, was die eigene Sprache definiert, muss weiterhin den Entfaltungsfreiraum haben, den Entfaltungsraum. Dann die Lippensynchronität, dann die lupenreine Sprache. Du solltest nach Möglichkeit eine Schauspielausbildung haben. Im Grunde ist es die Basis aller Dinge. Und die Schauspielausbildung beinhaltet natürlich auch eine Phonetikausbildung, eine Sprechausbildung. Die sollte man haben, weil sonst stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Und dann die Haltung, das Spiel, die Authentizität. Alles das musst du allein mit deiner Stimme verschmelzen lassen.
Was ist am schwierigsten, das ganze Lippensynchron hinzukriegen?
Na, gar nicht. Dafür sind ja eigentlich, du spielst. Du darfst eigentlich wirklich nur ans Spiel denken und ins kalte Wasser springen. Mit jedem Take, den du synchronisierst, die Filme werden nach Takes eingeteilt.
Mhm.
Ein Take kann ein Atmer sein, können 5 Sätze sein, können auch nur 3 Worte sein, je nach Schnittpausen.
Ja, wie viele Versuche brauchst du pro Take?
Oftmals brauchst du 1-2 Mal, weil du einfach auch proben musst.
Mhm.
Und manchmal brauchst du auch 5 Mal. Das ist ganz normal und menschlich. Und wir sind alle, wir sind keine Fließbandsprecher. Wir sind Schauspieler und spielen die Rollen.
Wie anstrengend ist das? Ich frage auch deshalb, weil bei Simultanübersetzern beispielsweise weiß man, da ist die vor allem auch psychische, mentale Belastung so stark, dass die nur über einen bestimmten Zeitraum das machen können, dann brauchen sie wieder eine Ruhephase. Ist das bei Ihrem Job ähnlich?
Ach, es gibt so eine Regel, man sollte nicht unbedingt mehr als 150, 180 Takes am Tag synchronisieren. Das ist dann schon viel, nicht weil man es nicht weiter schafft, man kann auch mehr schaffen. Aber ob die Qualität dann immer noch so leuchtend ist, das stellt sich dann in Frage.
Ja. Merken Sie das auch, kennen Sie das, dass eine Tagesform dann auch abnimmt, wenn man einfach zu viel schon gemacht hat?
Ich erinnere mich an einige Rollen, die auch eine psychische Anspannung waren. Zum Beispiel gab es diesen großen Kinofilm mit Toni Collette, Im Himmel trägt man hohe Schuhe.
Mhm.
Da hat sie eine sterbende, eine krebskranke Frau gespielt. Und das war seelisch auf Brustkrebs, was ja auch in dem Alter, in dem ich bin, mein Thema ist. Ich bin mit ihr gleichaltrig ungefähr. Und mit Toni Collette. Und da war das schon so, dass ich darum gebeten habe, keine anderen Synchronarbeiten in dieser Woche oder in diesen Tagen der Arbeit zu übernehmen. Und vor allem pro Tag nicht mehr als 80 Takes zu synchronisieren, weil das für mich einfach eine unwahrscheinliche Anspannung war, seelisch.
Eins gehört. SWR 1.